25 Pearls of People.
And now in season 17.
Presented by Exile. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 17 ist Benjamin Levit. Er ist Co-Founder und CEO der Stablecoin-Rating-Agentur Bluechip. Gemeinsam mit der RBI will er den Austausch zwischen der Banken- und der Kryptoindustrie fördern. Lieber Benjamin, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Vielen Dank, servus Christian.
Wir machen, bevor wir loslegen, eine Premiere und ich darf dich fragen, Mannerschnitten oder Soletti, willst du Süßes oder Salziges? Das habe ich hier anzubieten.
Ja, dann entscheide ich mich heute für Süßes, die Mannerschnitten.
Die Mannerschnitten, wunderbar. Das wird es übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt in jeder Folge geben, ist meine Verneigung vor dem großen Hermes Fettberg mit Frukade oder Eierlikör. Alkohol wollen wir am Vormittag, Nachmittag nicht anbieten, wollen schon, aber tun wir es nicht. Und deswegen danke an Manna und an Kelly für Soletti in diesem Zusammenhang. Und danke, Benjamin, dass ich mit dir da starten kann. Und jetzt geht es in Richtung Karriere-Werdegang. Wir nehmen die Folge in der zweiten Jännerhälfte auf. In der ersten Jännerhälfte sind News von Bluechip gekommen, ein Unternehmen, das du gegründet hast. Da kommen wir dann dazu. Mich interessiert, was waren so deine ersten Steps so in den Krypto-Bereich? Wie ist bei dir losgegangen?
Ja, ich habe ungefähr mit 18 Jahren begonnen, professionell Poker zu spielen.
Wow.
Und habe ich das so 2 Jahre lang sehr intensiv gemacht und habe dann über Poker, sage ich mal, den Kryptowährungsbereich entdeckt. Da gab es viele Leute, die sich schon mehr damit befasst haben und das schon früh irgendwie erkannt haben und gesehen haben, dass da Potenzial steckt. Die haben das mit mir geteilt und ich fand das auch einfach extrem spannend, hier so, ja, das Potenzial zu sehen, wirklich eine alternative Währung und ein alternatives Zahlungsmittel für die ganze Welt im Endeffekt zu bieten. Und ja.
Ich habe noch eine Poker-Zwischenfrage. Entschuldigung, ja. Du hast mich jetzt genau auf ein neugieriges Element erwischt irgendwie. Mit 18 professionell. Das heißt, das ist ja schon während der Schulzeit losgegangen dann und ist dann schon während der Schulzeit dann die Idee gekommen, das ist mal mein erster Job. Da muss man schon einiges drauf haben.
Ja, gegen Ende der Schulzeit habe ich jemanden kennengelernt, der das schon professionell betrieben hat und hat mir angeboten, mir das auch einfach ja, besser beizubringen. Und mich hat das einfach sehr interessiert. Kann es ungefähr so ein bisschen wie Schach sehen, dass es einfach ein Strategiespiel ist, das hier natürlich zum Unterschied zu Schach auch noch viel Wahrscheinlichkeiten beinhaltet und auch gewisse Varianz. Aber es hat mich einfach sehr fasziniert. Und genau dann nach der Schule hat mir das einfach sehr viel Spaß gemacht, das immer intensiver zu machen und habe das dann eben zu meinem Beruf gemacht.
Und waren das eher physische Turniere oder Internetturniere? Wie kann ich mir das vorstellen? Du bist Wiener, nehme ich an, oder?
Genau, ja, ich bin Wiener. Es war hauptsächlich online. Also man kann sich das so vorstellen, dass man dann 8 oder 10 Turniere gleichzeitig online spielt, einfach weil das viel zeiteffektiver ist, als jetzt im Casino zu sitzen und nur ein Turnier zum Beispiel zu spielen. Es hört sich dann immer für jemanden, der nicht Poker spielt, quasi unmöglich an, wie man 8 Turniere gleichzeitig spielen kann, aber ungefähr 80% der Hände, die foldet man, die spielt man gar nicht. Das bedeutet, man ja, muss sich dann im Endeffekt auf 2, 3 Tische gleichzeitig fokussieren und der Rest geht dann quasi so ein bisschen im Autopilot. Und genau das habe ich dann ja einfach recht intensiv 2 Jahre lang gemacht.
Du hast jetzt das Pech, dass ich meine Wertpapiergäste nie frage, ob sie erfolgreich sind mit ihren Geldveranlagungen, Aktien, Anleihen und so weiter. Beim Pokern bin ich jetzt neugierig. Warst du da erfolgreich?
Ja, also es hat auf jeden Fall sich ausgezahlt, dieser Leidenschaft nachzugehen. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein Teil, warum ich das auch weiter gemacht habe, weil es Spaß gemacht hat und auch gut lief. Aber genau, ja, wie vorhin angesprochen, habe ich dann im Endeffekt gesehen, okay, es gibt ja hier diese Kryptowelt, in die ich irgendwie hinein, sage ich mal, ja, introduced wurde. Und da habe ich dann auch gesehen, okay, da kann man auch wirklich gesellschaftlich sozusagen etwas beitragen, weil für Poker, da da habe ich für mich zumindest erkannt, dass ich hier nicht wirklich einen Mehrwert schaffen kann. Natürlich, wenn ich jetzt gegen andere Menschen Poker spiele, bringt das der Gesellschaft, sage ich mal, wenig. Mhm. Hingegen bei Krypto hat mich einfach dieser Gedanke fasziniert zu sehen, dass hier viele Menschen, vor allem Menschen, die jetzt in hyperinflationären Ländern wohnen, einfach wirklich eine Alternative haben, und habe mich dann begonnen, mit Krypto eben sehr intensiv zu befassen, und dann immer mehr Krypto und immer weniger Poker sozusagen war dann so mein Alltag.
Es ist total spannend, die Herleitung Krypto auch über den Impact. Du hast die Inflation in einigen Ländern erwähnt. Kannst du das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal ausführen, wo hier der Impact liegt und etwas für die Gesellschaft zu tun?
Ja, zum Beispiel in Venezuela, in Argentinien haben wir 300% Inflation. In der Türkei ist jetzt auch zwischen 60% und 80% Inflation fluktuiert. Und es sind einfach Bedingungen, in denen man einfach nicht leben kann. Also wenn wir uns das jetzt bei uns vorstellen würden, dass wir auch nur 20-30% Inflation hätten, da wäre es quasi unsere tägliche Mission, wie wir aus der Fiat-Währung, aus der staatlichen Währung flüchten können. Bei uns ist das zum Glück nicht jetzt dringend der Fall, sage ich mal, aber in diesen Ländern ist das wirklich ein alltägliches Problem und deren alltägliche Aufgabe, Alternativen zu finden zu deren Währung.
Vor der Gründung von Blue Chip hast du, glaube ich, noch was anderes gegründet, und da möchte ich auch kurz darauf eingehen.
Ja, genau. Also ich habe, als ich mich immer mehr mit Krypto befasst habe, dann auch Vorträge über Kryptowährungen gehalten für Anfänger, sage ich mal, um den Einstieg in Bitcoin und Ethereum sozusagen besser zu verstehen. Da war aber spannend zu sehen, dass je nach Marktkondition auch die Nachfrage für gewisse Vorträge dann entweder größer, wenn der Markt raufging, oder kleiner, wenn der Markt runterging war. Und ja, um dann ein weiteres Standbein aufzubauen, habe ich mich dann im E-Commerce-Bereich selbstständig gemacht. Das hatte nichts mit Krypto zu tun, aber war einfach sehr spannend für mich, selber hier was zu lernen und auch über Business und E-Commerce einfach sich was aufzubauen, und habe da eine Fahrradmarke gehabt und habe hier Produkte im Fahrradbereich verkauft. Und dann ungefähr Mitte 2022 ist eine sehr große Stablecoin zusammengebrochen. Das kumulative Market Cap dieser Stablecoin und des Governance Tokens, also einfach diesem gesamten Netzwerk, war 60 Milliarden Dollar.
Mhm. Und ja, die halbe Marktkapitalisierung der Wiener Börseaktien, ziemlich genau.
Genau, und als das dann innerhalb ein, zwei Wochen im Endeffekt null war und komplett zusammengebrochen ist, habe ich gesehen, okay, jetzt kann ich mich hier im Kryptobereich sinnvoll selbstständig machen, und habe dann mit meinen zwei Co-Foundern Bluechip gegründet und arbeite seit ungefähr Mitte 2022 dran und habe dann eben auch in diesem Zug mein E-Commerce-Business runtergefahren.
Bevor ich jetzt zur Namensfindung Bluechip, eine große Bedeutung auch im Aktienmarkt hat, noch eine letzte Frage zum Pokern. Du hast dort die Leute kennengelernt, oder siehst du auch die dich in die Kryptobranche gebracht haben und dein Interesse dorthin geführt haben, oder siehst du auch Parallelen zwischen den Poker-Skills? Kannst du die Poker-Skills irgendwie nützen in deiner Kryptowelt?
Ja, ist ein sehr guter Punkt. Also beim Pokern ging es darum, natürlich das so Risikomanagement im Endeffekt zu betreiben und einfach zu verstehen, was so quasi die Linie ist zwischen Geld verdienen, aber auch gleichzeitig einfach nur das rational und mathematisch zu sehen. Und Geld verdienen ist ja oft auch eine emotionale Sache, und das ist im Poker natürlich ganz wichtig, die Emotionen da einfach außen vor zu lassen und wirklich Entscheidungen zu treffen, die mathematisch Sinn machen und nicht unbedingt in dem Moment vielleicht einen wohler oder unwohler fühlen lassen. Und bei Kryptowährungen, dadurch, dass das so ein junger Space ist und so ein neuer, innovativer Bereich, gibt es auch hier natürlich viel Varianz und auch gab es zumindest in einer gewissen Form auch Unsicherheiten. Jetzt ist Bitcoin und Ethereum schon sehr etabliert im Vergleich zu vor 8 Jahren, als ich damit gestartet habe. Aber ja, diese gewisse Rationalität, sage ich mal, die konnte ich auf jeden Fall mitnehmen.
Ich habe dich anmoderiert als Gründer von Bluechip, einer Stablecoin-Rating-Agentur. Du hast vorher gezeichnet irgendwie den Zusammenbruch des Stablecoins, und ich glaube, ihr seid sogar die erste Rating-Agentur geworden. Wow. Vis-à-vis sitzt ein Wiener, der jetzt zurück nach Wien gekommen ist. Die Gründung war nicht in Österreich. Warum seid ihr da international gestartet?
Ja, genau. Also wir waren die weltweit erste Stablecoin-Rating-Agentur und haben in Amerika gegründet. Hauptsächlich hat es daran gelegen, dass wir im Endeffekt Sponsoring aus den USA hatten, okay, die uns diesen ganzen Start ermöglicht haben und die Entwicklung auch die Zeit, die es einfach gebraucht hat, unser Stablecoin Rating Framework Smidge zu entwickeln. Dazu komme ich gerne später noch. Und dann hat es auch ja, natürlich auch Zeit gebraucht und war kostenintensiv, unsere Website bluechip.org zu entwickeln und das schön aufzubereiten für ja, alle, die gerne mehr über die Sicherheit von Stablecoins wissen wollen.
Und da gibt es in Amerika natürlich besseres Risikokapital zum Start, das verstehe ich schon gut. Smidge hast du genannt, das ist in die Richtung Fitch vom Namen her, da sind wir jetzt als Österreicher nicht gerade so verwöhnt mit der aktuellen Einschätzung. Ratingagentur, ja, man versteht was darunter, was versteht man bei Stablecoins darunter, was machst du genau?
Ja, Smidge bewertet die wichtigsten Aspekte der Sicherheit von Stablecoins. Smidge ist ein Akronym, das wir so quasi entwickelt haben und steht für Stability, Management, Implementation, Decentralization, Governance und Externals.
Also DORA, Smidge, nicht mit Theodor, oder?
Genau,
exakt. Das ist der Unterschied zu Fitch.
Genau, das ist der. Okay. Und im Endeffekt, um nur einen kleinen Überblick zu geben, bei Smidge oder bei S zum Beispiel Stability, da schauen wir auf die Peg-Performance. Das bedeutet zum Beispiel, wie lange konnte eine Stablecoin einen gewissen Preis halten, eine gewisse Haftung an das Asset, von dem die Stablecoin gebackt ist, sei das jetzt die Haftung an Gold oder Kryptowährungen oder Fiat-Währungen. Und dann schauen wir uns auch die Reserves an. Also wir schauen uns quasi genau an, was ist die Qualität der Assets, die eine gewisse Stablecoin backen, wo liegen die, auf welcher Bank, in welchem Land, genau, wer verwaltet die. Und beim Management schauen wir uns zum Beispiel das Team genauer an. Was ist der Track Record des Teams? Waren die zum Beispiel involviert in einem Scam oder haben die schon sehr viele positive, erfolgreiche Projekte geschaffen? So versuchen wir in einer gewissen Weise, das ist natürlich sehr schwer in Zahlen zu fassen, aber auch in einer gewissen Weise die Intention irgendwie ja vorherzusehen. Und dann bei Decentralization wird einfach auch geschaut, wie dezentral oder zentral ist dieses Projekt. Es gibt natürlich Stablecoins, wo der Herausgeber eine Bank ist zum Beispiel und das einfach eine zentrale Stablecoin ist, da fließt auch der Decentralization Score nicht in den Safety Score. Das ist quasi das Outcome von Smidge, der Safety Score, der zwischen A plus und einem F sein kann. Und genau, das würde bei einer Bank ja mit einer zentralen Stablecoin nicht einfließen. Aber wenn es zum Beispiel eine Stablecoin gibt, die angibt, damit dass sie dezentral ist, dann prüfen wir natürlich, ist das wirklich auch so, kann hier wirklich nicht einfach eine Instanz das jetzt von heute auf morgen ausschalten. Und bei Governance schauen wir uns die Governance-Mechanismen an, wie genau ja, Entscheidungen getroffen werden in dem System und so weiter. Eben, hier gibt es viele Unterkategorien, die dann die Safety-Score ergeben.
Habe ich wieder unglaublich viele Fragen. Bluechip steht dafür, dass ihr die großen, wichtigen Stablecoins analysiert, oder wofür steht Bluechip?
Genau, ja, der Name hat sich im Endeffekt da kam uns so, dass wir uns einfach gedacht haben, unser Ziel ist es, die sicheren Assets in der Kryptowelt oder jetzt spezifisch mal Stablecoin-Welt zu finden und einfach ja, die Blue-Chip-Stablecoins einfach zu listen. Und im Endeffekt wollen wir natürlich alle bewerten, aber die ein gutes Rating haben, die haben dann sozusagen den Blue-Chip-Standard, so sagen wir es gerne, eben erfüllt, ein positives Rating ab C oder B. Genau, würde diesen Standard eben erfüllen.
Also die Ratings sind auch verwandt zu den Ratings, die wir aus der Wertpapierwelt kennen. Je weiter vorne im Alphabet, desto besser.
Genau, ja, also wir haben jetzt zum Beispiel nicht AAA oder so, wir haben es quasi wie das amerikanische Schulsystem. Hier war nur einfach ja der Gedanke, welche Art von Note ist am leichtesten aufzunehmen. Und wir fanden irgendwie Buchstaben leichter als Zahlen für mehr Menschen einfach, weil eine 3 oder 4 sagt vielleicht weniger aus als ein D oder ein C oder so. Und das war für uns auch, ja, als wir mit vielen Menschen gesprochen haben, dann einfach recht klar ersichtlich, dass so ein Buchstabensystem irgendwie schneller die relevante Information suggeriert.
Jetzt weiß man zum Beispiel von börsennotierten Unternehmen, dass die nicht immer ganz glücklich sind mit den Research-Einstufungen der Banken, weil die müssen ja auch kritisch sein. Natürlich sind Staaten nicht immer glücklich mit so Dingen wie Fitch, was jetzt mit Österreich war, und da hat der Markt auch ein bisschen drüber gelacht. Wie ist der Kontakt mit dir, mit den Stable-Leuten quasi, wenn ich das jetzt so vereinfachen kann, wird ja auch nicht jeder zufrieden sein mit einem Sie zum Beispiel, wenn man gerne ein B hat.
Genau, ja, also es ist natürlich ein sehr guter Punkt. Im Endeffekt, wir können nur das bewerten, was wir sehen und nach unserem Framework einfach sehr rational eben handeln. Und die gute Ratings haben, die freuen sich drüber und teilen das auch und geben das auf ihre Website oder integrieren das in ihr Produkt. Und die, die weniger gute Ratings haben, die ignorieren das eher oder haben sich auch, sage ich mal, darüber beschwert. Wir haben auch die größte Stablecoin Tether mit einem D bewertet. Das lag daran, dass hier einfach ja keine sehr wenig publicly available ist, was natürlich für eine Stablecoin mit einem Market Cap von über 100 Milliarden Dollar einfach ein großes Problem für eine Ratingagentur zumindest ist. Es kann sich natürlich auch ändern, dass die mehr Preis geben und wir dann ein besseres Rating geben können. Aber als wir gelauncht sind mit unserer Website im Juli 2023, ein Jahr ungefähr nach unserer Entwicklung, da gab es auch auf Twitter dann von dem CEO der größten Stablecoin einen Tweet bezogen auf uns, der sich sozusagen darauf bezogen hat, dass der Markt ja eigentlich recht haben muss und nicht unser Rating-Framework. Wenn es die größte Stablecoin ist, dann muss es ja auch eine sichere sein. Aber genau, bei uns hat zum Beispiel das Market Cap überhaupt keinen relevanten Einfluss, wenn es um die Sicherheit geht, weil, wie auch vorhin schon angesprochen, die Terra Luna Stablecoin mit einem 60 Milliarden Market Cap, da war Market Cap natürlich auch kein Indikator für Sicherheit. Das heißt, wir schauen eben auf ganz andere Aspekte. Und ja, ungefähr 6 Monate nach unserem Launch, Ende 2023, hat S&P, die größte Ratingagentur der Welt, auch Stablecoin-Ratings rausgebracht. Und dann waren wir zwar noch immer die Ersten, aber nicht mehr die Einzigen auf der Welt. Und wir haben auch uns davor immer gefragt, irgendwie die Idee für uns wirkt gut, aber sind wir vielleicht einfach nur, liegen wir doch falsch oder sind wir einfach nur früh? Aber als dieser Launch von S&P kam, hat uns das natürlich auch bestätigt. Und was vor allem spannend war, war auch, dass die ein sehr ähnliches Rating hatten, auch für Tether. Die haben zum Beispiel ein System von 1 bis 5 und da hat Tether eine 4 bekommen.
Wenn es jetzt Competitors wie S&P gibt, dann braucht man natürlich ein gutes Geschäftsmodell. Für wen sind eure Ratings vor allem interessant? Und ich denke, wenn wir schon anmoderiert haben, auch zwischen der Banken- und Kryptowelt, so geht das dann doch ins Wealth Management rein, vermögende Private. An wen richtest du dich mit deinem Angebot?
Genau, also das ist im Endeffekt zweischneidig. Einmal ist es natürlich für Retail sehr spannend, dass die hier einfach einen sofortigen Zugang haben zu Stablecoin-Ratings. Hätte es sowas gegeben, vor dem Terra-Luna-Zusammenbruch hätten vielleicht Milliarden an Schaden verhindert werden können. Einfach eine Plattform, wo ja einfach normale Stablecoin-User schnell draufgehen können und Informationen zur Sicherheit über Stablecoins finden können. Das wollen wir aber im Endeffekt kostenlos halten, damit auch Leute, die in 300% Inflation leben, nicht für so eine essentielle Information zahlen müssen. Und spezifisch zum Geschäftsmodell sind wir hier mit Corporates in Kontakt. Da ist einfach natürlich für Banken, Payment Service Provider einfach ja der Stablecoin-Bereich ein sehr spannender Markt. Einmal geht es darum, dass die intern viel billiger und schneller Transaktionen machen können in 5 Minuten an einem Sonntag von Afrika nach China durch die Welt. Es ist alles möglich durch die Blockchain, die 24/7 live ist. Dann ist es natürlich auch so, dass es im Kryptobereich viele Finanzprodukte gibt, wo man, wenn man das jetzt in Stablecoins hält, 4 oder 5% im Jahr bekommt. Und eben das ist natürlich auch für Corporates einfach sehr spannend. Wir sehen auch in der Schweiz eine sehr große Bank, die zweitgrößte Stablecoin USDC, wo man die halten kann in dem Bankkonto zum Beispiel direkt und so. Da ist einfach quasi Blue Chips Aufgabe, die Ratings den Corporates und unseren Research einfach näher zu bringen und da einfach die Plattform zu sein, die Brücke zwischen Krypto und der traditionellen Finanzwelt bildet.
Finde ich ganz spannend. Ist auch ein großes Thema bei uns. Du hast auf der bluechip.org, die Homepage ist dann natürlich verlinkt, 4 verschiedene Backings angeführt. Ich möchte das für die Hörerinnen und Hörer dir abbringen als Erklärung. Du hast 4 der WN Stablecoins, reden wir die ganze Zeit. Ich finde auch noch Krypto und RWA. Wenn du uns die 4 kurz einreißt, bitte.
Es ist generell sehr spannend zu sehen, dass Stablecoins im Endeffekt von jedem Asset gebackt werden können. Auch durch die Blockchain kann man gewisse Assets tokenisieren. Man kann Gold tokenisieren, dass man einen Token hat, der Gold repräsentiert. Und dasselbe kann man mit Immobilien und Aktien machen, mit Kryptowährungen und kann dann ein Basket an Assets bauen, das eine Stablecoin backt. Man kann aber auch eben, wie gesagt, nur Krypto, Gold, Stablecoins haben, die dann einfach diesen Wert repräsentieren. Genau, da gibt es einfach ganz, ganz viele Variationen, die uns die Blockchain-Technologie hier bietet. Und das ist natürlich extrem spannend, wenn jemand, der in Venezuela lebt, ich nehme das Beispiel einfach gerne her, der sich sehr schwer bis unmöglich ein Bankkonto machen kann in den USA oder in Europa, dann einfach nur mit einem Internetzugang über eine Stablecoin den Zugriff hat auf den Dollar, auf den Euro oder gewisse Assets und eben hier aus deren hyperinflationären Währung flüchten kann.
Und was heißt RWA?
RWA steht für Real World Asset, also das wäre dann zum Beispiel eine Immobilie oder Aktie und so, genau.
Sehr spannend. Dann komme ich jetzt zur Pressemeldung. Wie gesagt, wir nehmen in der zweiten Jännerhälfte auf. In der ersten Jännerhälfte kam die Pressemeldung, dass Bluechip jetzt nach Wien mit dem Headquarter gekommen ist. Du bist, wie gesagt, in Wien, hast in den USA gegründet. Warum back to Vienna? Oder erstmals in Vienna als Wiener, sagen wir so.
Wir sind nach Europa aus mehreren Gründen gekommen. Einmal ist es MiCA, die Markets in Crypto Assets Regulation. Die schafft einfach in Europa, ja, oder macht Europa zu einem Krypto-Hub, wenn man so will. Firmen können jetzt nach Europa kommen und haben genaue Regelungen, wie sie, wenn sie mit Kryptowährungen zu tun haben, sie anbieten oder man über deren Plattformen handeln kann, ja, wie das im Endeffekt einfach hier reguliert ist. Und das ist eine riesen Neuheit und Revolution und schafft einfach einen klaren Rahmen. Und das macht dann für uns auch Europa natürlich spannender und macht es für uns auch interessant, diesen erwarteten Wachstum einfach mitzunehmen als Blue Chip. Und das ist ein großer Punkt, wieso Europa auch ein zweiter sind unsere Investoren, die sind österreichische beziehungsweise deutsche Firmen und dann war das für uns auch naheliegend zu sagen, okay, jetzt kommen wir eben nach Europa und haben dann Österreich als Standort ausgesucht, weil wir in Österreich einfach schon große und auch einige tolle Firmen haben, die im Kryptobereich tätig sind. Ich auch als Wiener.
Blockbit natürlich, ja.
Genau, und ich auch als Wiener, dann war das naheliegend, dann gleich in Wien die Firma umzusiedeln, ja.
Und in dieser Pressemeldung, auf die ich jetzt alles beziehe, was ich da an Fakten behaupte, ihr habt eine Seed-Runde auch abgeschlossen. 1 Million Euro, ist da Money ins Unternehmen geflossen? Investoren wie Innovatic Group, FF Office oder InnoMagic, wenn ich es jetzt richtig gesagt habe, sind da Investoren, die klingen alle innovativ vom Namen her. 1 Million Money in die Firma. Was hat das mit euch gemacht und was sind das für Investoren? Sind das so typische VCs im Krypto-Bereich?
Ja, es sind nicht typische Krypto-VCs, was auch genau der Grund ist, warum wir so glücklich sind, die an Bord zu haben. Wir wollten auch keinen VC haben, der jetzt vielleicht schon 8 Stablecoins im Portfolio hat. Es sind im Endeffekt Firmen, die sehr viel Potenzial im Krypto-Bereich sehen und uns auch helfen mit der Automatisierung unseres Rating-Frameworks, mit der Weiterentwicklung unserer Website. Und genau, was das mit unserem Unternehmen macht, ist, dass es uns jetzt einfach einen gewissen Headstart gibt für die nächsten Jahre, hier einfach uns zu etablieren, den Bluechip-Standard zu etablieren und genau einfach auch auf das Netzwerk der Investoren zuzugreifen und auch mit unserer Partnerschaft mit der RBI eben einfach in diesen Corporate Circle sozusagen einzugehen und hier Gespräche zu führen und unser Produkt an den Markt zu bringen.
Das war dann der Hauptpunkt, wo ich neugierig geworden bin, weil wir haben so Alert-Systeme immer zu den börsennotierten Unternehmen und da ist man eben bei der RBI in meine Mailbox reingeflogen, Bluechip, diese Kooperation. Das hat dann mein Interesse final geweckt und danke, dass der Termin mit dir so schnell geklappt hat, auch für diesen Podcast. Eure Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Austausch zwischen der Banken und der Kryptoindustrie zu fördern. Das ist genau das, was ich auch gern hätte. Wie geht es das an?
Es ist generell sehr schön zu sehen, dass die RBI sich mit Kryptowährungen befasst und einfach Blockchain-Technologie als spannendem empfindet. Und für uns ist das auch in einer gewissen Form inspirierend zu sehen, dass sich die traditionellen Finanzunternehmen auch immer damit mehr befassen. Und wir sehen Bluechip, wie angesprochen, wirklich als Brücke zwischen Krypto und der traditionellen Finanzwelt. Und da können wir einfach mit den traditionellen Finanzunternehmen, die sehr offen sind für Krypto und einfach den Bereich, genau, hier einfach eine super Basis bilden, um den Austausch auch jetzt über Stablecoin Research und was sich auch in der traditionellen Finanzwelt in Bezug auf Krypto weiterentwickelt, hier eben, genau, den eben einzugehen.
Also spannendes und gut aufgesetztes jetzt aus meiner kleinen subjektiven Sicht ist da jetzt am Start. Ich wünsche dir da wirklich viel Erfolg, Benjamin, mit dem Setup, das du jetzt aufgebaut hast. Es ist sicher zu früh, dich nach einem Börsengang zu fragen, deswegen frage ich dich nicht, aber die EXA, die Strombörse, ist der Partner dieser Season und ich schaue, dass ich in jede Folge einen kleinen Energieaspekt reinbringe. Und wenn da jetzt ein Crypto-Guy, wenn ich das jetzt so sagen darf, vis-à-vis sitzt, Energie und Krypto, da sind die Medien immer voll. Was ist deine Meinung dazu?
Bitcoin verbraucht auf jeden Fall Strom, so sage ich das mal. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Mir ist immer wichtig, dass man das auch vergleicht mit den relevanten Sektoren. Wenn ich jetzt Bitcoin mit Fahrradfahren vergleiche, ja, dann ist Bitcoin ein unglaublicher Stromverbraucher, keine Frage. Aber man muss es natürlich mit den relevanten Sektoren wie mit dem Bankensektor oder dem Gold Mining Sektor vergleichen. Und da schneidet Bitcoin sehr solide ab. Aber um konkreter zu werden, also der Bitcoin-Stromverbrauch, der variiert sehr, je nachdem, wie der Bitcoin-Preis ist, wie viele Miner gerade aktiv sind, auch wie die Hardware fürs Mining sich gerade zusammensetzt. Aber ungefähr zwischen 100 und 150 Terawattstunden im Jahr werden an Strom verbraucht. Das kann man vergleichen mit dem Stromverbrauch von Niederlande oder Argentinien, so einem mittelgroßen Land.
Das sind die Klassiker, die man immer wieder hört, ne?
Genau. Und wenn man sich zum Beispiel Ethereum ansieht, das war ähnlich. Die hatten auch ein ähnliches Netzwerk, das Mining-Netzwerk Proof of Work. Sind aber vor ein paar Jahren, gab es den Merge, den sogenannten Merge, wo dann Proof of Stake das Konsensusnetzwerk für Ethereum war. Und das hat den Stromverbrauch um 99% gesunken und ist jetzt ungefähr bei 0,01 Terawattstunden im Jahr. Und 70% aller Stablecoins zum Beispiel sind auf Ethereum durch Smart Contracts und einfach durch die Nutzbarkeit dieser Blockchain. Und genau, das heißt, wir sehen auch im Stromverbrauch in Krypto eine große Weiterentwicklung in Richtung weniger im Endeffekt. Und deswegen geht das in eine, meiner Meinung nach, sehr positive Richtung.
Die Antwort habe ich mir in etwas so erwartet, weil ich dich auch wahrgenommen habe als doch Menschen, dem Impact wichtig ist irgendwie, allein schon diese Herleitung zuerst mit Südamerika. Fließt jetzt dieses zuletzt Gesagte auch irgendwie in eure Ratings ein? Also gibt es da auch ESG-Aspekte, irgendwie Energieverbrauch oder sowas, oder ist das neutral?
Das ist neutral. Das liegt einfach daran, dass Blue Chips Focus wirklich einzig und allein in der Sicherheit liegt. Uns ist wichtig zu evaluieren, wie hoch oder im Idealfall gering die Wahrscheinlichkeit von einem Bankrun ist, dass eben so etwas wie Terra Luna, wo 60 Milliarden verloren werden, nicht nochmal passiert. Wir haben auch den FTX-Börsencrash erlebt, wo auch Milliarden von User-Funds verloren gingen. Und einfach solche Sachen zu verhindern, ist quasi das Herzstück des Smith-Rating-Frameworks und die Mission und der Fokus von Blue Chip. Und es gibt natürlich viele andere Aspekte wie Liquidität und natürlich eben auch den Klima-Impact im Endeffekt. Aber genau, wenn es eben um Sicherheit geht, ist das nicht Blue Chips, ist das Klima kein Teil von dem Smith-Framework, aber etwas, das natürlich spannend ist, auch zu beachten. Und wir werden auch Reports schreiben generell, also es gibt dann auch generelle Reports über alles im Stablecoin-Bereich und da ist natürlich der Stromverbrauch auch ein relevanter Aspekt und da können wir natürlich, kann Blue Chip auf jeden Fall Meinungen und Informationen teilen. Wenn es aber genau ums Rating geht, sind wir hier klar nur auf Sicherheit bezogen.
Ich muss da noch ein aktuelles Stichwort hinknallen, Trumpcoin. Ein paar Worte dazu bitte.
Ja, das ist für mich immer sehr spannend. Jetzt bin ich, glaube ich, seit 2016 im Kryptobereich, fast 9 Jahre. Und das ist natürlich meiner Meinung nach nichts, was jetzt der Gesellschaft irgendetwas bringt. Es zeigt mehr Leuten den Kryptobereich, aber mit etwas, das einfach keinen Wert hat, eine sogenannte Meme-Coin, einfach die Trump heißt und im Endeffekt meiner Meinung nach keinen Mehrwert jetzt Menschen in wieder mal Hyperinflation zum Beispiel bietet. Und ja, das ist eben für mich
nichts zu raten, sagen wir mal nichts, so. Ne?
Ich meine, wir können mal Meme-Coins raten, also es kann sein, dass Bluechip auf jeden Fall auch den Horizont erweitert und auch weiteres als Stablecoins bewertet. Aber das ist auf jeden Fall nichts, was wir als sicher einstufen würden, weil es hier natürlich auch ja einfach im Endeffekt keinen wirklichen Mehrwert und wahren Wert dahinter gibt.
Komme ich zu meiner Abschlussfrage. Was ist das, was dir an dem Job, wie es dann ja wirklich selber gebastelt hast, jetzt so Spaß macht?
Das Schönste daran ist, eine Leidenschaft einfach zum Beruf gemacht zu haben. Das hört man natürlich oft, aber hier fühlt sich das auch für mich einfach wirklich so an, dass ich im Kryptobereich einen Mehrwert schaffen kann. Das ja, macht mich einfach sehr glücklich.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Benjamin, die Leidenschaft, Poker, kommst du noch dazu? Hast du noch Zeit dafür?
Nein, gar nicht. Also voller Fokus auf Bluechip und genau.
Das. Dann absolut viel Erfolg damit. Hat mir riesig Spaß gemacht, da zu plaudern an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war auch ein Dive in die Kryptobranche drinnen. Viel Spaß beim Hören. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ciao, vielen Dank.
Danke, ciao. By accident.